Nun, wir kommen heute Abend zu einem weiteren Teil hier der Gaben des Geistes. Heute kommen wir zur zweiten Kraftgabe. Wir haben die Gaben des Geistes unterteilt, wie du dich sicher erinnern kannst, in drei Gruppen, nämlich die Offenbarungsgaben, das ist Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis und die Unterscheidung der Geister. Dann haben wir die Kraftgaben, das ist besonderer Glaube, die Gaben der Heilungen und die Gabe, Wunder zu wirken. Und dann haben wir noch die Sprachengaben, nämlich Weissagung oder Prophetie, könnte man auch sagen, und verschiedene Arten von Zungenreden und die Auslegung dieser Zungenreden. Die Gaben der Heilung. Warum reden wir eigentlich über diese Dinge? Katharina hat eine schöne Analogie dafür gefunden vorhin, nämlich das mit der Feuerwehrübung. Wir veranstalten sozusagen eine Feuerwehrübung heute Abend. Und ganz nebenbei wird es nicht nur eine Übung bleiben, sondern es wird vielen von euch nützen, unmittelbar. Aber längerfristig gesehen wird es dich vorbereiten auf Dinge, die du jetzt vielleicht noch nicht siehst. Jeremia 33, Vers 3, dort sagt der Herr, dass du ihn anrufen sollst, dann will er dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Was könnte das sein? Das könnte sehr vieles sein. Es könnte zum Beispiel bedeuten, dass du in absehbarer Zukunft für Kranke betest. Es könnte zum Beispiel bedeuten, dass der Herr dich in Situationen bringt, wo du jetzt noch denken würdest, nein, das ist mir viel zu hoch. Herr, such dir jemand anderen. Aber wenn du dich darauf vorbereitest, dann wirst du dann, wenn die Situation kommt, nicht mehr sagen müssen, Herr, das ist mir zu hoch, such dir jemand anderen. Sondern dann hast du gute Chancen, bereit zu sein, wenn der Punkt kommt. Weißt du, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum man Bibelschulen hat. In der Bibelschule, das können alle von euch bezeugen, die dort waren oder sind, nämlich, dass man dort eine Menge Dinge lernt, die man nicht unmittelbar braucht, die man nicht sofort im praktischen Leben umsetzen kann. Und das ist auch leider ein Punkt, der vielen Leuten Mühe macht. Sie sagen dann, oh, das ist so viel, da kann ich gar nicht alles aufnehmen. Du nimmst es automatisch auf mit deinem Geist. Und wenn du ein aufmerksamer Student bist und dir vielleicht sogar noch die Kassetten oder die CDs gekauft hast, mancher Kurse, dann hast du immer wieder die Möglichkeit, dir diese Dinge neu zu vergegenwärtigen, darin weiterzugehen, dich weiter selbst darin auszubilden. Die Gaben des Geistes. Wir müssen über diese Dinge lehren, damit sie sich manifestieren. Weißt du, die Gaben des Geistes manifestieren sich nicht einfach so. Ich wundere mich manchmal, warum diese Gaben des Geistes in vielen Kreisen überhaupt kein Thema sind. Ich weiß nicht, was sich diese Leute vorstellen, ob diese Dinge irgendwann einfach kommen, weil der Herr es will. Der Herr will es schon lange. Diese Dinge kommen nicht einfach so. Ich kann mich erinnern, ich war einmal in einer Versammlung, in einem Gottesdienst und dort hat der Pastor damals, es ist eine Weile her, müsst nicht versuchen herauszufinden, wer das gewesen sein könnte. Und ich war so ein junger Heißsporn, war gerade neu im Heiligen Geist getauft worden und ich hätte überall eine Weissagung gegeben, wo die Möglichkeit dazu da war. Und der Pastor hat dann gesagt, ja, ist irgendjemand noch hier, der ein Wort hat? Oder der irgendetwas vom Heiligen Geist uns mitzuteilen hat. Und ich habe mir dann die Freiheit genommen, obwohl ich zum ersten Mal dort in dieser Gemeinde war, sollte man normalerweise nicht machen, ja, aufzustehen und ein Wort zu geben und zu sagen, es ist Zeit, dass ihr die Dinge des Heiligen Geistes aktiv anfangt zu tun. Aktiv anfangt, in eure Gemeinde, in eure Gottesdienste einzubauen und sie umzusetzen. Denn der Herr möchte sie euch schon lange geben. Und der Herr hatte mich daran erinnert, dass in dieser Gemeinde die Meinung vorgeherrscht hat, wenn der Herr irgendetwas tun will, dann wird er es früher oder später schon tun. Aber weit gefehlt. Dem ist absolut nicht so. Jemand könnte sagen, nun, die Gaben des Geistes, warum praktizieren wir sie nicht einfach? Warum machen wir nicht einfach drauf los? Warum geben wir nicht einfach Freiraum für jeden, der irgendetwas hat und etwas tun will? Erstens glaube ich nicht, dass da sehr viel dabei herauskommen würde, denn wir brauchen Glauben für diese Dinge. Und Glaube kommt aus dem Hören. Das Hören aber aus dem Wort Gottes. Wenn du etwas nicht gehört hast, dann kannst du keinen Glauben dafür entwickeln. Die Gaben des Geistes sind unmittelbar mit Glauben verbunden. Sie hängen stark mit Glauben zusammen. Ohne Glauben kannst du nicht in den Gaben des Geistes wirken. Also müssen wir diese Dinge immer und immer und immer und immer und immer wieder hören. Erst einmal. Jemand könnte sagen, ja, ihr lehrt über die Gaben des Geistes, aber praktiziert ihr sie auch? Habt ihr Wunderwirkungen in euren Gottesdiensten? Habt ihr die Gaben der Heilung? Habt ihr all diese Dinge? Wir haben sie im Ansatz. Natürlich gibt es Steigerungsmöglichkeiten. Also Wunderwirkung zum Beispiel, weiß ich nicht. Da müssen wir noch überlegen, ob wir da ein gutes Beispiel finden. Aber weißt du, wir lehren auch über Dinge, die wir noch nicht erlebt haben, einfach weil sie im Wort Gottes stehen. Das ist unbedingt notwendig, denn wenn wir nicht darüber lehren, dann werden sie niemals kommen. So funktionieren diese Dinge. 1. Korinther 12, Vers 9. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilung in dem einen Geist. Siehst du, nicht jeder wird in den Gaben der Heilung wirken. Das nimmt den Druck von euch weg. Niemand muss die Befürchtung haben, oh, der Herr könnte von mir erwarten, dass ich in allen neuen Gaben des Geistes wirke. Wenn du diese Befürchtung hast, dann wird es ganz sicher nicht passieren. Denn Furcht ist das Gegenteil von Glaube. Also brauchst du gar nicht anzunehmen, dass die Gaben des Geistes bei dir wirken können. Du fürchtest dich, okay. Nein, sondern diese Gaben sind, wie der Heilige Geist will, wie er sie zuteilt. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass es immer ein und derselbe Geist ist, der diese Dinge wirkt. Das ist es, was Paulus verschiedentlich betont hier in diesem 12. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Dass es immer ein und derselbe Geist ist, der diese unterschiedlichen Manifestationen, die teilweise so unterschiedlich sind, wie sie nur sein können, der all diese Gaben wirkt. Ein anderer aber, hier ist Vielfalt angesagt und jeder von euch kann seinen Platz finden. Ich bin mir relativ sicher, ich glaube, so weit kann man gehen und ist auf der sicheren Seite damit, dass der Herr jedem mindestens eine Gabe des Geistes geben möchte, nebst dem persönlichen Zungenreden zur eigenen Auferbauung. Mindestens eine. Davon gehe ich aus. Ich kann es nicht beweisen, habe keine Schriftstelle dafür, aber davon gehe ich aus. Weißt du, die Tatsache, dass wir zwar nicht glauben, dass jemand unbedingt in allen neuen Gaben wirken kann oder muss, das heißt nicht, dass es jede Menge von Leuten gibt, die überhaupt nicht in den Gaben wirken. Nein, sondern mindestens eine. Aber das Ganze ist davon abhängig, wie du weißt, dass du darum eiferst. Dass du anfängst, dich danach auszustrecken. Zentrale Wahrheit zu den Gaben der Heilungen. Diese Gaben dienen zur übernatürlichen Heilung von Gebrechen und Krankheiten, und zwar ohne Anwendung irgendwelcher natürlicher Hilfsmittel. Sie stellen die wunderbare Wirkung des Geistes zur Verbannung aller menschlichen Krankheiten dar, ganz gleich ob organischer, funktioneller, nervöser, akuter oder chronischer Art. Harold Horton hat das gesagt. Diese Gaben, glaube ich, zählen zu den größeren Gaben. Harold Horton sagt zwar in seinem Buch, dass sie in ihrer Gruppe die kleinsten Gaben sind. Er sagt, die Gabe des Glaubens ist größer und auch die Gabe der Wunderwirkung ist größer. Ich kann das nachvollziehen. Das bedeutet aber nicht, dass die Gaben der Heilungen an und für sich nicht zu den größeren Gaben gehören. Ich glaube, sie gehören zu den größeren Gaben. Denn wenn du die Segnungen gesehen hast und erkannt hast, die kommen können und kommen werden, wenn die Gaben der Heilungen praktiziert werden, dann wirst du sicher mit mir eins gehen, dass diese Gaben zu den größeren gehören. 1. Korinther 12, Vers 31. Hier fordert Paulus uns auf und sagt, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Halleluja. Das sagt er nicht nur zu einigen, sondern das sagt er zur ganzen Gemeinde in Korinth. Stimmt's? Wer hat diesen Brief gelesen? Wer hat ihn empfangen? Empfangen hat ihn die ganze Gemeinde in Korinth. Sämtliche Heilige in Korinth haben diesen Brief bekommen. Gelesen haben ihn vielleicht nicht alle, aber sie haben ihn alle vorgelesen bekommen. Deswegen spricht er hier alle an und sagt, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Also gib dich nicht einmal damit zufrieden, dass du zum Beispiel Zungenrede auslegen kannst. Ich glaube, das ist eine der kleinsten Gaben, dass du Zungenrede auslegen kannst. Gib dich nicht damit zufrieden, sondern eifere um die größeren Gaben. Ist es nicht interessant, wir haben manchmal so dieses Bild, diese Vorstellung, dass wir, was geistliche Dinge angeht, möglichst unambitioniert sein sollten. Sprich, wir sollten uns ja nicht darum bemühen, geistlich irgendetwas zu erreichen oder geistlich aufzufallen. Ich kann mich erinnern, ich habe das zeitweise gehört in Kreisen, wo ich mich befunden habe, wo ich mich bewegt habe. Nicht so direkt vielleicht, aber wenn du dich geistlich bemüht hast, wenn du geistliche Ambitionen hattest, dann wurdest du gedämpft. Dann hat man dir erstmal eins über den Schädel gezogen. Mit Bruder, komm auf den Boden. Und das ist falsch. Denn Paulus sagt hier ganz klar, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Eifern ist ein starkes Wort. Worum eiferst du? Worum eiferst du? Du würdest anfangen zu eifern, zum Beispiel, wenn du siehst, dass deinen Kindern Unrecht angetan wird. Oder dass jemand deinen Ehepartner beleidigt. Da kann ich anfangen zu eifern. Und ich kenne viele andere, denen es auch so geht. Da kannst du anfangen zu eifern. Das sind starke Gefühle. Das ist ein starkes Wort hier von Paulus. Das ist nicht einfach nur so, ja, mal schauen, wenn wir mal nichts Besseres zu tun haben, dann gehen wir mal an ein Seminar, wo es Gaben vom Geist geht, und dann schauen wir mal, ob wir da noch etwas findet für uns. Aber wenn wir am Sonntag wollen surfen oder Skifahren, dann machen wir lieber Sepp. Nicht diese Art von Haltung. Sondern eifern. 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Hier nennt uns Paulus eigentlich eine der größeren Gaben, nämlich Weissagung. Wenn er sagt, besonders aber, dass ihr weissagt, dann wissen wir damit, aha, das muss eine von diesen größeren Gaben sein. Weil er aber in Vers 31 in der Plural redet, Gnadengaben, wissen wir, es ist nicht nur eine größere Gabe, sondern es sind mehrere größere Gaben. Und die Gaben der Heilungen gehören zu diesen größeren Gaben. Fang an, dich darum zu bemühen. Fang an, dich danach auszustrecken. Halleluja. Und weißt du, das kann man im Gebet, sagt dem Herrn, Herr, ich bin ein Kandidat für die Gaben der Heilungen. Herr, zeig mir, was ich tun muss, damit diese Gaben anfangen, in meinem Leben und durch mein Leben zu wirken. Zeig mir, was ich tun muss. Ich bin bereit, Herr, hier hast du mich, hier hast du meine Hände, hier hast du meinen Mund. Ich bin bereit, mich zur Verfügung zu stellen, in diesen Gaben zu wirken. Dann kann es sein, dass der Herr dir einige Dinge zeigt, die du verändern musst oder die du korrigieren musst oder die du tun musst, um dich noch besser zu positionieren, dass er diese Gaben durch dich wirken lassen kann. Das ist gut möglich. Aber wenn du da dran bleibst und sagst, ich werde es nicht ohne diese Gaben machen, ich glaube jetzt dafür, dass ich diese Gaben bekomme, ich bin überzeugt, der Herr wird sie nicht vor dir zurückhalten. Meistens scheitert es an unserem mangelhaften Wollen und an zu wenig Eifer in diesen Dingen. Als erstes stellen wir fest, dass hier beide Substantive, nämlich Gaben und Heilungen, in der Pluralform erscheinen. Es handelt sich um das Wort Charismata, und das Wort für Heilungen, Iamaton. Es handelt sich also streng genommen nicht um eine Gabe, sondern um mehrere Gaben. Der Grund, warum auch das Wort für Heilung in der Mehrzahl steht, ist vermutlich der, dass es x verschiedene mögliche Situationen gibt, wo jemand Heilung brauchen kann. Krankheiten, es gibt eine sehr große Palette von verschiedenen Krankheiten. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen im menschlichen Körper. Ich glaube, auch psychische Krankheiten sind hier durchaus mit gemeint. Es ist interessant, immer wenn ich in der Bibelschule über Heilung lehre, dann betone ich erst einmal, dass die Schriftstellen, die wir behandeln in diesem Kurs, in erster Linie körperliche Handlung meinen. Einfach damit die Leute wegkommen von diesem Denken, aha, es könnte sich hier um seelische Heilung handeln. In vielen Kreisen werden sämtliche Schriftstellen, die sich auf Heilung beziehen, in Bezug auf die Seele ausgelegt. Völlig falsch. Völlig falsch. Und dann gestern. Montag, heute ist Mittwoch. Da kam jemand nach der Lektion dann zu mir und hat gefragt, ja, aber gelten diese Schriftstellen dann gar nicht für die Seele? Dann habe ich gesagt, doch, natürlich, aber nicht in erster Linie. Es ist manchmal so, scheint es so, wie wenn die Leute immer nur dieses Entweder-Oder kennen. Aber weißt du, vieles in der Bibel ist nicht Entweder-Oder. Ja, wir sollten schwarz-weiß denken in vielen Bereichen, aber es gibt auch viele Bereiche, wo wir lieber nicht schwarz-weiß denken sollten. Wo der Herr uns einen bunten Blumenstrauß präsentiert. Den musst du nicht schwarz-weiß sehen. Die Dinge Gottes in sich musst du nicht schwarz-weiß sehen. Du musst schwarz-weiß sehen, wenn es um den Unterschied zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichts geht. Dort musst du schwarz-weiß sehen, aber nicht in den Dingen Gottes an und für sich. Es gibt viele Möglichkeiten, wo die Gaben der Heilungen greifen werden. Wenn jemand Krebs hat, wenn jemand taub ist, wenn jemand, was weiß ich, eine Hautkrankheit hat, etc., was es alles für verschiedene Krankheiten gibt, Multiple Sklerose und so weiter und so fort, dann wird er jeweils eine andere Gabe der Heilung benötigen, wenn der Herr ihn so heilen möchte. Verstehst du, es gibt verschiedenste Arten und Möglichkeiten, wie der Herr jemanden heilen kann. Auch hier müssen wir aufhören, schwarz-weiß zu denken. Es geht nicht nur durch die Gaben der Heilung. Die beste Möglichkeit, für einen Christen geheilt zu werden, ist durch das Wort. Werden wir gleich noch sehen. Mir gefällt die Vorstellung, dass Gott für jede Art von Krankheit in Form der Gaben der Heilung ein Gegenmittel bereit hat. Und dafür hat er sozusagen eine göttliche Apotheke oder ein göttliches Krankenhaus eingerichtet. Und dieses göttliche Krankenhaus ist nichts anderes als die Gemeinde. Die Gemeinde ist also nicht nur das Wohnzimmer Gottes, sondern auch sein Operationssaal. 1. Korinther 12, 28. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilung. Hast du dir schon mal überlegt, warum Paulus hier nicht weiterfährt? Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten, Pastor. Warum fährt er auf einmal, er fängt an mit Menschen, er fängt an mit den Dienstgaben und dann schwenkt er auf einmal um und redet von den Gaben des Geistes. Warum das? Heißt das, dass es eigentlich nur den Apostel, Propheten und Lehrer gibt in der Gemeinde? Was ist mit dem Evangelisten und den Pastoren, den Paulus in Epheser 4, Vers 11 erwähnt? Ich glaube, dass man aufgrund des Ablaufs hier sehen kann, dass er einfach hier die Gaben, die in diesen Diensten vorrangig präsent sind, nimmt für die Bezeichnung der Dienstgaben. Er redet nicht vom Evangelisten, sondern er redet von Wunderkräften. Warum? Weil der Evangelist normalerweise Wunderkräfte in seinem Dienst hat. Und dieser auch braucht. Weißt du, ein echter evangelistischer Dienst, das sehen wir bei Philippus, hat Wunderkräfte. Philippus ist der Musterevangelist im Neuen Testament. Warum? Weil er der Einzige ist, der so genannt wird. Keine andere Person im Neuen Testament wird Evangelist genannt. Philippus ist der Einzige. Das heißt also, sein Dienst hat exemplarischen Charakter, ist beispielhaft. Da könnten sich einige Evangelisten moderner Art eine Scheibe abschneiden. Evangelist zu sein bedeutet nicht einfach nur, die Leute mit der Möglichkeit der Bekehrung zu konfrontieren oder mit der Wahrheit von Himmel und Hölle und der Notwendigkeit der Bekehrung oder sowas. Nein, sondern Evangelist zu sein bedeutet, den Menschen die Kraft Gottes zu demonstrieren, sodass sie eine kleine Entscheidungshilfe bekommen. Dann redet er von den Gnadengaben der Heilung. Nun, welcher Dienst kommt noch hier in dieser Reihe? Der Dienst des Pastors. Ich glaube aufgrund dieses Ablaufs hier, dass die Gnadengaben der Heilungen vorrangig oder vor allem auch, könnte man vielleicht besser sagen, im Dienst des Pastors vorhanden sein sollten. Warum? Weil ein Pastor diese Gaben braucht. Wenn du irgendwo mit kranken Leuten zu tun hast, dann ist es in der Gemeinde. Und zwar natürlich als Evangelist hast du punktuell mit ihnen zu tun. Aber in der Gemeinde hast du regelmäßig und über längere Zeit mit Kranken zu tun. Ich denke immer an diese Geschichte, die Kenneth Hagin erzählt, berichtet aus den Frühzeiten seines Dienstes. Ich glaube, es war entweder seine erste Gemeinde, der er diente als Pastor, oder die zweite oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und zwar beschreibt er, wie er neu in diese Gemeinde kam, er übernahm sie. Und da gab es eine Frau, die war chronisch krank. Und sie schickte ihren Sohn zu ihm nach Hause. Er sollte den Pastor holen, damit er für die Frau beten könnte. Also kam er, dieser kleine rothaarige Junge, und bat den Pastor, er sollte kommen, um für Mama zu beten. Und er ging dann hin und dachte, mache ich einen Hausbesuch und bete für die Frau. Gehört zu meiner Gemeinde. Scheinbar gehört das hier zu meiner Pflicht, für diese Frau zu beten. Geht hin und betet kurz um Heilung, Gebet der Übereinstimmung oder was auch immer er da gebetet hat. Und die Frau war nicht zufrieden und sagt dann, der letzte Pastor hat immer die Kraft vom Himmel runter gebetet. Der letzte Pastor hat immer so lange gebetet, bis die Kraft fiel, hat sie das genannt. Und dann dachte Hagin, nun gut, habe ich zwar noch nie gemacht, mache ich das auch. Bete so lange, bis die Kraft fällt. Eingeschlagene 1,5 Stunden dort am Bett gekniet und gebetet, bis die Kraft fiel. Das Bett hat geschüttelt, die Frau hat gezittert, er hat gezittert, alles hat gezittert, die Kraft war gefallen. Okay, die Frau war zufrieden, er ging. Am nächsten Tag genau dasselbe, wiederholt sich. Der Junge kam, Bruder Hagin, Pastor Hagin, Sie müssen kommen für Mama beten. Mama hat extreme Schmerzen. Wieder ging er hin. Wollte das Ganze kurz abhaken, aber die Frau wollte, dass gebetet wird, bis die Kraft fällt. Und so ging das über 1,5 Jahre. Fast jeden Tag, beschreibt er. Ist kaum vorstellbar, wie man so etwas durchhalten kann. Aber weil Bruder Hagin ein sehr guter Pastor war, davon gehe ich aus, hat er das gemacht. Schließlich war er ein Experte darin, die Kraft runterzubeten. Aber beachte, dass die Kraft fiel, in dem Sinne, dass sie spürbar wurde, hieß überhaupt nicht, dass die Frau bleibend geheilt wurde. Geheilt wurde sie schließlich, als Hagin der Kragen platzte. Und er sagte, nun, jetzt reicht's. Ich muss zum Gottesdienst, ich habe keine Zeit. Sie glauben jetzt, dass sie geheilt sind, ich komme nicht wieder. Da wurde sie geheilt. 10 Minuten später, eine Viertelstunde später, kam sie in den Gottesdienst gelaufen und gab Zeugnis. Steht auch in dem Buch drin, Gesundheit durch Gottes Wort. In dieser Weise wirst du mit Kranken zu tun haben in der Gemeinde, da brauchst du die Gaben der Heilung. Das bedeutet nicht, dass in der Gemeinde besonders viele Leute krank sind, aber du wirst immer wieder mit solchen Problemen konfrontiert. Das Wort für Heilung ist, wie gesagt, das Substantiv Iama. Es kommt 3-mal vor im Neuen Testament, das Substantiv Iama. Und zwar immer in der Pluralform. Yamaton im Zusammenhang mit den Gaben der Heilung. Dieses Wort ist verwandt mit dem Verb iaomai, einem Wort, das insgesamt 28 Mal im Neuen Testament erscheint. 20 Mal davon in den Evangelien, wo es fast ausschließlich auf körperliche Heilung von besonderer Qualität hinweist. 5-mal kommt es vor in der Apostelgeschichte und 3-mal in den Briefen des Neuen Testaments. Und ich glaube, dass man aufgrund dieser Wortverwandtschaft sagen kann, dass oft, nicht immer, aber oft, wenn Iaomai ausgewirkt wird als eine Tätigkeit, dass dann die Gaben der Heilung aktiv sind. Im Dienst von Jesus, im Dienst der Apostel, wie wir gleich sehen werden. Jesus hat verschiedentlich in den Gaben der Heilung gewirkt. Die Apostel haben verschiedentlich in den Gaben der Heilung gewirkt. Die erste Stelle, wo das Verb iaomai vorkommt, ist Matthäus 8, Vers 8. Dort heißt es, der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Mein Diener wird gesund werden. Ihr alle kennt die Geschichte von diesem römischen Hauptmann, der kam und Jesus bat, oder Jesus anging für seinen Diener, für seinen Knecht. Und Jesus bietet ihm an, Er würde kommen zu ihm nach Hause, um für den Knecht zu beten und ihn zu heilen. Aber dieser römische Hauptmann hatte etwas anderes im Sinn. Ganz nebenbei erfahren wir hier nämlich auch noch den Unterschied zwischen Iaomai und anderen möglichen Worten für Heilung im Neuen Testament und sehen, dass dieses Iaomai eine höhere Qualität von Heilung meint. In Vers 7 verwendet Jesus das Verb Therapeio, übersetzt mit heilen. Er sagt, und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Therapeio ist dort das griechische Verb, das vorkommt. Was würde Jesus tun? Er würde zu diesem Mann nach Hause gehen, dem Knecht die Hände auflegen, für ihn beten und ihn therapeio. Der Hauptmann insistiert. Er sagt, nein, du musst nicht zu mir nach Hause kommen. Das bringt dich höchstens in Probleme, Jesus. Du als Jude darfst gar nicht zu einem römischen Menschen einfach so ins Haus gehen. Jesus war bereit, das zu tun. Auch ein interessantes Detail. Sondern er sagte, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird Iaomai, gesund werden. In der Übersetzung kommt das nicht richtig raus, aber eigentlich sehen wir hier vom Grundtext her, dass der Hauptmann Jesus absagt, du musst gar nicht zu mir nach Hause kommen, aber gleichzeitig erwartet er eine Heilung auf einer noch höheren Ebene, als Jesus sie ihm angeboten hat. Therapeio, wenn du studierst, wo Therapeio vorkommt im Neuen Testament, dann siehst du, dass Therapeio oft so dieses allgemeine Heilen ist. Jesus heilte alle. Jesus legte allen die Hände auf, er heilte alle. Therapeio. Das kommt ganz oft dort vor. Aber immer dann, wenn Iaomai vorkommt, ist es eine spezifische Sache. Eine Heilung, die sofort nachprüfbar geschieht. Eine Heilung, die handfest ist, die so dann auch aufgeschrieben wurde in den Evangelien. Der Hauptmann sagt eigentlich, du musst gar nicht so weit gehen, Jesus, du sprich nur ein Wort. Das ist es, was ich will, das ist es, was ich erwarte und aufgrund dessen wird mein Knecht geheilt werden, und zwar sofort und nachprüfbar. Eine höhere Ebene. Und dieser Glaube war es, den Jesus lobt. Jesus lobt diesen Hauptmann nicht nur dafür, dass er Glauben hatte an das Wort, sondern auch, dass er Glauben hatte für etwas noch Besseres. Es ist erstaunlich, was dieser Mann für Glauben hat. Matthäus 8, Vers 13. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Du könntest sagen, dass dieser Hauptmann hier mit seinem Bekenntnis die Gaben der Heilungen aktiviert und ausgelöst hat für seinen Knecht. Aktiviert und ausgelöst durch seinen eigenen Glauben. Die Kraft kam von Jesus. Du kannst nicht sagen, ja, der Hauptmann hat hier an Jesus vorbei irgendetwas empfangen oder irgendetwas bewirkt. Nein, die Kraft kam von Jesus. Jesus war es, der die Gaben der Heilungen hatte. Aber dieser Mann hier aktivierte und löste aus durch seinen eigenen Glauben diese Gaben der Heilung. Genauso wie auch die blutflüssige Frau in Markus 5. Sie löste durch ihr Bekenntnis und durch ihre Handlung, also wiederum ihren Glauben, löste sie die Gaben der Heilungen aus bei Jesus, indem sie sagte, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich bestimmt geheilt werden. Du siehst dort in diesem Beispiel, dass Jesus sich überhaupt nicht bewusst ist, was eigentlich passiert. Kraft ging von ihm aus, ohne dass Jesus es merkte. Also er merkte es im Nachhinein, aber er drückte nicht vorher auf den Knopf und brachte das Ganze in Gang, sondern die Frau brachte es in Gang. Die Frau löste es aus durch ihren eigenen Glauben. Matthäus 15, Vers 28. Ein weiteres Beispiel für eine Iaomai-Heilung. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Das ist die Geschichte, wo Jesus diese Frau eigentlich zuerst wegschicken wollte. Wo er sich eigentlich geweigert hat, einer Nicht-Jüdin ein solches Geschenk, eine solche Gabe zukommen zu lassen. Sie hat dann gesagt, ja Herr, aber auch die Hunde essen doch von den Krumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Sie hat sich gedemütigt. Sie hat dem entsprochen, was Jesus gesagt hat, hat nachgegeben, hat sich unter seine mächtige Hand gedemütigt, könntest du sagen, so dass der Herr sie erhöhen konnte zu seiner Zeit. 1. Petrus 5, 6 und 7. Und auch hier wieder erwähnt Jesus ihren großen Glauben und sagt ihr, dir geschehe, wie du willst. Und was geschah aufgrund dieses Glaubens? Und ihre Tochter war geheilt, Iaomai, von jener Stunde an. Auch hier wieder eine sofort nachprüfbare, unmittelbare Heilung. Das ist eine Qualität von Heilung, wie sie Therapeuo niemals ausdrückt. Therapeuo kann durchaus bedeuten, ich lege dir die Hand auf, aber es dauert noch eine Weile, bis die Heilung sich manifestiert. Und während dieser Weile musst du noch ein bisschen etwas mittun, mitarbeiten, Bibelverse bekennen, festhalten an der Heilung. Was ist eine Therapie? Eine Therapie ist nicht etwas, das sofort zur Heilung führt. Amen, wenn dir der Arzt eine Therapie verschreibt, dann weißt du, oh, könnte länger dauern. Ja, oh, meist eine Sofortheilung. In den meisten Fällen. Markus 5, 29 und 34. Hier haben wir sie, die blutflüssige Frau. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Iaomai. Ist das nicht interessant? Hier heißt es, und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib. Hier hast du die Qualität dieser Art von Heilung. Sie ist sogleich und man merkt sie. Das ist eine höhere Ebene von Heilung. Und beachte den Zusammenhang hier zu den Gaben der Heilungen. Die Gaben der Heilungen sind spürbar und sie wirken sofort. Denn hier wird eine höhere Qualität, eine höhere Ebene von Heilung vermittelt, als sie durch das normale Händeauflegen jedes Gläubigen vermittelt wird. Jesus hat zu allen Gläubigen gesagt, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Wie? Durch die Gaben der Heilungen? Nein. Sondern Kraft des Auftrags, den Jesus ihnen gegeben hat. Die Gaben der Heilungen sind etwas darüber hinaus. Es verhält sich ähnlich wie mit der Gabe des Glaubens, wo Katharina darüber geredet hat vor einer Woche. Die Gabe des Glaubens setzt dort ein, wo du deinen normalen Glauben entwickelt hast, wo du deinen normalen Glauben auf einen bestimmten Stand gebracht hast und in einer spezifischen Situation punktuell noch mehr Glauben brauchst für eine bestimmte Sache. Die Gaben der Heilungen kommen dort ins Spiel und setzen dort ein, wo jemand sich grundsätzlich bereit erklärt und zur Verfügung gestellt hat, in Heilung überhaupt zu wirken. Sprich, bereit ist, Kranken die Hände aufzulegen, wenn er darum gebeten wird. Weißt du, du musst nicht jedem die Hände auflegen, wo du siehst, da, der hat irgendein Gebrechen oder irgendeine Krankheit. Oh, lass mich die Hände auflegen. Weißt du, ich bin ein Gläubiger, ich muss dir die Hände auflegen. Sei vorsichtig. Wir sollen nicht zu schnell Hände auflegen, sagt Paulus an einer Stelle. Nicht zu schnell Hände auflegen. Ich würde niemandem die Hände auflegen, der mich nicht darum gebeten hat. Das ist vielleicht ein gutes Grundprinzip, das du dir merken kannst. Lege erst dann Hände auf, wenn jemand das wirklich will. Vers 34 in Markus 5. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Hier die Elberfelder macht ja ein totales Durcheinander mit drei verschiedenen Wörtern für Heilung. In Vers 34 ist nämlich das Wort für geheilt nicht etwa Iaomai, wo es das deutsche Wort ist, wie in Vers 29, sondern es ist das Verb sozo. Errettet. Jesus sagt hier eigentlich, er sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich errettet. Oder gerettet. Geh hin in Frieden und sei gesund. Auch nicht etwa Therapeuo oder Jaumai, sondern Hygies. Hygies bedeutet, du bist wieder völlig hergestellt. Unversehrt, wie wenn du nie krank gewesen wärst. Auch wieder eine Steigerung eigentlich von, du bist gesund. Nein, nicht nur gesund, völlig wiederhergestellt. Unversehrt, wie wenn du nie einen Blutfluss gehabt hättest. Ein Beispiel aus dem Dienst von Paulus für dieses Verb, Apostelgeschichte 28, Vers 8. Es geschah aber, dass der Vater des Publius von Fieber und Ruhe befallen, da niederlag. Zudem ging Paulus hinein, und als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Das war auf der Insel Malta. Paulus hatte gerade einen Schiffbruch überlebt, einen Schlangenbiss und hatte Fußmärsche hinter sich. Und hier, die Leute waren freundlich auf der Insel Malta. Und Paulus hat sich ebenfalls freundlich erwiesen und hat den Leuten gedient mit dem, was er hatte, vom Herrn. Und als er hörte, dass der Vater des Publius, das war der Statthalter jener Insel, dass der krank war, ging er hinein zu ihm. Und als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Hier geht es ganz bestimmt um die Gaben der Heilung. Denn beachte, dass es hier nicht heißt, und der Herr heilte ihn, sondern Paulus heilte ihn. Womit? Mit der Kraft, die der Herr ihm gegeben hatte, zur Verfügung gestellt hat. Weißt du, der Herr ist nicht so, manche Leute, immer wenn sie irgendetwas Gutes für den Herrn getan haben und dafür gelobt werden, sagen sie alle Ehre dem Herrn. Kennst du solche Leute? Du lobst sie für irgendetwas. Ah, nein, nein, da bin nur ich gewesen, der Herr hat's gemacht. Ich weiß nicht, ob sie da meinen, sie wären damit besonders fromm oder. Vielleicht machen sie es, um vorsichtig zu sein, damit sie nicht stolz werden. Dabei könnte gerade das ein Ausdruck von Stolz sein. Man muss auch mal Lob annehmen können. Weißt du, der Herr ist nicht so ehrgeizig im wörtlichen Sinne, dass er dir nicht auch ein bisschen Ehre gönnt. Und wenn er dir die Gaben gegeben hat, wenn er dir die Kraft zur Verfügung gestellt hat und du bist ein treuer Verwalter dieser Kraft, dann bist du es, der diese Kraft auswirkt. So dass das Wort hier sogar sagt, und er heilte ihn. Iaomai. Mit anderen Worten, diesem Vater des Publius, der von Fieber und Ruhe befallen, da niederlag, ihm ging es sofort besser. Ruhe ist, glaube ich, eine ziemlich schlimme Krankheit, so, wo du extremen Durchfall hast. Stimmt's? Extremen Durchfall. Wahrscheinlich dann Wasserverlust, so etwas Ähnliches wie Cholera oder so. Weiß nicht genau. Weiß jemand, was Ruhe ist? Naja, irgend sowas. Extrem unangenehm. Stell dir vor, du kannst keine Flüssigkeit mehr bei dir behalten, musst dauernd auf Toilette rennen. Da brauchst du eine sofortige Heilung. Amen. Die letzte Stelle im Neuen Testament, wo das Wort Iaomai, das Verb Iaomai vorkommt, ist 1. Petrus 2,24. 1. Petrus 2,24 ist sozusagen die Schlüsselschriftstelle im Neuen Testament für uns, was Heilung anbelangt. Darauf kannst du dich immer berufen. 1. Petrus 2,24. Das ist das Zentrum des Neuen Testaments, wenn es um Heilung geht, für uns als wiedergeborene neutestamentliche Gläubige im Gemeindezeitalter. Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Iaomai. Mit anderen Worten wird hier gesagt, Jesus hat ein für allemal den Preis bezahlt, damit jeder von uns nötigenfalls eine Iaomai-Heilung bekommen kann. Halleluja. Halleluja. Damit jedem von uns nötigenfalls in den Gaben der Heilungen gedient werden kann. Jesus hat den Preis dafür bezahlt. Er muss nicht besonders gute Laune haben, damit du dann in den Genuss dieser Heilungen kommst. Sondern du musst dich positionieren durch deinen Glauben. Und natürlich auch, versteht mich richtig, du musst an einem Ort sein, wo diese Dinge gelehrt, gepredigt und praktiziert werden. Es hilft nichts, wenn du an die Gaben der Heilung glaubst, aber du bist in einer Gemeinde, wo beim besten Willen niemand überhaupt irgendwas mit diesen Begriffen anfangen kann. Geschweige denn, dass darüber gelehrt oder gepredigt wird. Geschweige denn, dass jemand wagt, dir die Hände aufzulegen. Dann glaubst du zwar vielleicht das Richtige, aber du bist nicht am richtigen Ort mit deinem Glauben. Auch das ist wichtig zu verstehen. Du kannst lange für Heilung glauben. Wenn du in einer Umgebung dich bewegst, wo alle anderen nicht an Heilung glauben, dann kann es schwer werden, diese Heilung zu empfangen. Die Gaben der Heilungen und Glauben. Der Glaube ist ein wichtiger Faktor im Zusammenhang mit der Wirkung der Gaben der Heilung. Horton schreibt hier zu diesem Thema: Glaube ist unbedingt erforderlich für die Wirkung dieser Gabe. Zunächst mag es stellvertretender Glaube sein, wenn der Kranke zu kraftlos ist, um für sich selbst zu glauben. Markus 2, Vers 5. Also er geht davon aus, dass dieser Lahme, der durchs Dach gelassen wurde, selbst keinen Glauben hatte. Kann man stehen lassen. Dann waren es die vier Freunde, die ihren stellvertretenden Glauben aktiviert haben. Möglich. Oder zweitens, allein der Glaube des Leidenden, Matthäus 9, Vers 22. Auch das ist möglich. Wenn jemand, ein Prediger, ein Mann Gottes, eine Frau Gottes, potenziell in den Gaben der Heilungen wirkt, aber nicht, wie soll ich sagen, nicht unbedingt sich darauf vorbereitet hat oder nicht gerade aktuell darin wirken möchte, aber du glaubst dafür, dass diese Gabe sich für dich heute manifestiert, dann preist dem Herrn. Dir geschehe nach deinem Glauben. Oder drittens, allein der Glaube des Dieners Gottes unter besonderen Umständen, wie bei anhaltendem Dämmerzustand oder bei Bewusstlosigkeit. Matthäus 9, Vers 25. Müsste man noch definieren, was anhaltender Dämmerzustand ist, oder? Aber auch das ist möglich, dass der Glaube des Predigers ausreicht. In spezifischen Situationen, wenn eben jemand im Koma liegt zum Beispiel oder bewusstlos ist. Und natürlich auch, wenn jemand schon gestorben ist. Totenauferweckung, sagt Kenneth Hagin immer, dort wirken drei verschiedene Gaben zusammen. Nämlich die Gabe des Glaubens, du brauchst besonderen Glauben, um einen Toten aufzuwecken. Amen, sonst du machst dich nicht da dran, ich sag's dir. Du stellst dich nicht vor einen Toten hin und sagst ihm, steh auf, wenn du keinen besonderen Glauben hast. Die zweite Gabe, die aktiv werden muss, ist die Gabe der Wunderwirkung. Denn es ist definitiv ein Wunder, wenn ein Toter wieder zum Leben kommt. Amen. Und die dritte Gabe, die aktiv werden muss, sind die Gaben der Heilung. Denn das, woran der Mann gestorben ist, muss geheilt werden, damit er nicht sofort wieder stirbt. Ja. Ist doch so. Wenn jemand an einem Unfall gestorben ist zum Beispiel und du möchtest ihn von den Toten zurückholen oder er soll von den Toten auferweckt werden, dann muss er geheilt werden von den inneren Verletzungen, die er erlitten hat. Und von den äußeren Verletzungen, je nachdem. Drei Gaben, die drei Kraftgaben müssen hier zusammenwirken. Oder viertens, zusammen, der Glaube des Kranken und des Predigers. Matthäus 9, 28 bis 29. Letzteres scheint am meisten gebräuchlich. Ja, kannst du dir vorstellen, die Trefferquote muss umso höher sein, wenn beide Parteien Glauben haben. Wenn du mit Glauben kommst und ich mit Glauben bete, da haben wir doppelt so große Chancen, dass jemand Heilung empfängt. Das ist die gebräuchlichste Variante, wenn man so will. Wofür die Gaben der Heilungen da sind. Ich werde das relativ kurz machen, damit wir noch Zeit haben, dann auch zu beten. Das sind einige Punkte, die er hier anführt. Punkt A. Als erstes sollen sie Kranke befreien und die Werke des Teufels im menschlichen Körper zerstören. Die Bibel ist voller Beispiele dafür. Gaben der Heilungen sind eine Manifestation des auferstandenen Christus, der weiter heilt, der weiter seinen Heilungsdienst ausübt. 1. Johannes 3, Vers 8, hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Und er schreibt hier, es ist der erklärte Wille des Herrn, die Kranken zu heilen, aber sie müssen zu ihm kommen, wie es klar und deutlich im Wort geschrieben steht. Wie Jesus von Nazareth umherging, Gutes tat und heilte, die vom Teufel unterjocht waren, Apostelgeschichte 10, Vers 38, so geht er heute mit geisterfüllten Gläubigen umher und setzt seinen Heilungsdienst durch diese Gaben fort. Dann Punkt B. Sie sollen Jesu erstaunlichen Anspruch begründen. Markus 2, die Verse 1 bis 12. Das ist die Heilung von diesem Lahm, der durchs Dach gelassen wurde. Wo Jesus zuerst, bevor er den Mann heilt, ihm sagt, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, die dort anwesend sind, bei ihnen fängt es an zu rattern. Sie fangen sich an zu fragen, wer ist dieser, dass er Sünden vergibt? Er lästert. Denn wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Was tut Jesus, um diesen Anspruch, den er formuliert hat, zu beweisen? Er fragt die Schriftgelehrten und Pharisäer, was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Hier spielt sich etwas ab. Hier zeigt sich, dass Jesus bereit ist, zu beweisen, dass er Sünden vergeben kann. Dass er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und um das zu beweisen, heilt er diesen Lahmen. Und die Antwort auf diese rhetorische Frage von Jesus, was ist leichter, ist folgende. Beides ist gleich leicht. Beides ist gleich leicht. Oder bist du nicht froh, dass Jesus gesagt hat, dass Jesus nicht gesagt hat, was ist schwerer? Er hat gesagt, was ist leichter? Mit anderen Worten, beides ist gleich leicht. Du kannst nicht sagen, es ist leichter, Sünden zu vergeben, als einen Lahmen aufzurichten. In den Augen Jesu ist beides gleich leicht. Sollten wir nicht diese Sichtweise übernehmen? Wir sind zu lange auf der Seite gewesen, dass wir gedacht haben, ja, Sünde vergehe. Ein leichtes, juck, deine Sünden sind dir vergeben. Armin, deine Sünden sind dir vergeben. Das fällt uns relativ leicht. Weißt du warum? Weil wir nichts davon sehen. Du siehst weder seine Sünden, noch siehst du, ob es ihm tatsächlich besser geht, nachdem du das gesagt hast. Aber wenn da ein Lahmer sitzt, oh mein, da fällt es dir nicht mehr so leicht, einfach irgendwas ins Blaue zu reden. Und hier schreibt er, das ist besonders witzig hier, übrigens, wenn jemand gemeint hat, Kenneth Hagin sei extrem, Harold Horton ist viel extrem. Er schießt richtig hier gegen die Schulmedizin. Wirklich, lest das nicht vor, aber schießt richtig gegen die Ärzte. Höre, Priester, in deiner Konfession, wenn du öffentlich zu dem hoffnungslos Gelähmten sagen kannst, steh auf, also die Rede ist hier von katholischen Priestern, ja, die eben Sünden vergeben. Steh auf und er steht gesund auf, dann werden wir willens sein, deinen Anspruch, Menschen die Sünden zu erlassen, gemäß der Erklärung des Herrn zu überlegen. Eher nicht. Das eine ist ebenso leicht wie das andere, aber reden ist weder Heilung noch Sündenerlass. Punkt C. Sie sollen die Botschaft des Evangeliums in der Predigt der Diener Gottes bevollmächtigen. Apostelgeschichte 4, 29 und 30. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen. Und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Hier kamen die Apostel, nachdem sie ein erstes Mal Verfolgung erlebt hatten, kamen sie vor Gott und baten um Bestätigung ihres Wortes. Sie baten Gott darum, Zeichen und Wunder und Heilungen, dass Gott Heilungen und Zeichen und Wunder tun würde, um zu bestätigen, dass sie recht hatten. Das ist es, was er hier meint. Sie sollen die Botschaft des Evangeliums in der Predigt der Diener Gottes bevollmächtigen. Wer kann einem offensichtlichen Zeichen einer Wunderheilung widersprechen? Wer kann dem widersprechen? Da muss etwas da sein. Punkt D. Sie sollen der Auferstehung Jesu Geltung verschaffen. Apostelgeschichte 3, 15 und 16. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Hier sagt Petrus quasi, hey Leute, ihr habt zwar den Fürst des Lebens gekreuzigt, der auferstanden ist, an ihn wolltet ihr nicht glauben, aber jetzt haben wir ein offensichtliches Zeichen gewirkt, das bestätigt, dass er tatsächlich auferstanden ist. Dass er tatsächlich der Fürst des Lebens ist. Denn nur der Fürst des Lebens kann so etwas tun. Jemand, der von Geburt an lahm war, zu heilen. Das kann nur der Fürst des Lebens tun. Bist du nicht froh, dass wir auf der Seite des Fürsten des Lebens stehen und nicht auf der Seite des Fürsten der Finsternis? Sie sollen Menschen unter den Schall des Evangeliums ziehen. Und eine große Menge folgte ihm, weil sie seine Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Johannes 6, Vers 2. Raymond T. Ritchie hat gesagt, Healing is the dinner bell. Heilung ist die Essensglocke. Das, was Gott läutet, damit die Kinder oder die potenziellen Kinder hören, hey Leute, es ist Zeit zum Essen. Jesus hat geheilt, damit die Leute seinen Worten zuhören, damit sie bereitwillig seiner Botschaft zuhören. Und so war es auch zu Zeiten der Apostel und so sollte es auch heute noch sein. Nämlich, dass wir in den Gnadengaben der Heilungen wirken und Menschen davon angezogen werden und deswegen bereitwillig das Evangelium hören. Quasi wie der Hustensirup, der noch ein bisschen Aroma dabei hat. Oder der gesüßt ist, damit die Kinder ihn leichter schlucken. Weißt du, für viele ist es schwierig, diese verstaubte Botschaft, die wir glauben, überhaupt auch nur in Erwägung zu ziehen, als eine Möglichkeit. Aber Heilung suchen viele. Heilung suchen heute viele Menschen. Und sie sind bereit dafür, Dinge zu tun, die dem gesunden Menschenverstand völlig widersprechen. Sie sind bereit, irgendwelche verrückten Seminare zu besuchen. Sie sind bereit, irgendwelche indianischen Praktiken sich anzueignen oder Reiki oder sich Edelsteine auf den Körper legen zu lassen, wie wenn das irgendetwas bringt. Hallo? Haben wir da nicht etwas Besseres zu bieten? Aber die Frage ist, ob wir es tatsächlich zu bieten haben oder ob wir nur davon reden. Nun, wir reden zuerst davon, damit es dann tatsächlich kommt. Wir müssen mit Reden anfangen. Aber wir müssen den Worten auch Taten folgen lassen. Später im Dienst des Philippus achteten die Leute einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Bei Philippus siehst du das insbesondere, wie die Leute kamen und ihm zuhörten, weil sie die Zeichen sahen, weil sie die Heilungen sahen. Ich glaube, ich höre hier auf. Ganz zum Schluss noch möchte ich euch sein Schlusswort vorlesen hier zu diesem Thema. Vielmehr wollen wir das Angesicht des Herrn suchen und von ihm Gaben, ja mächtige Gaben, erflehen, um sie nach seinen Anweisungen zu handhaben. Dann werden kleine, verkrüppelte Kinder wieder aufgerichtet, geplagte Männer und Frauen befreit. Dann wird das schreckliche Stöhnen der fortwährend Leidenden in jauchzende Freude und jubelnden Lobpreis verwandelt werden. Zur Ehre unseres liebreichen Jesus, der so gerne hilft. Weißt du, Jesus ist immer noch derselbe wie damals, als die blutflüssige Frau zu ihm kam. Jesus ist immer noch derselbe wie damals, als der römische Hauptmann zu ihm kam, zu ihm sagte, Herr, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird geheilt. Jesus ist immer noch derselbe. Und Gott hat sich festgelegt, dieses Programm weiterzuführen. Durch die Gaben der Heilung. Wie wir auch gesehen haben. Und ich bin froh, dass er das auch bestätigt. Apostelgeschichte 10, Vers 38 beschreibt nicht nur den Dienst von Jesus, sondern es beschreibt in der Folge auch unseren Dienst. Den Dienst derer, die im Heiligen Geist getauft sind und in der Kraft und Salbung des Heiligen Geistes in den Gaben der Heilungen zum Beispiel wirken. Sei auch du jemand, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Fang an, dich auszustrecken nach diesen größeren Gaben. Der Herr hat ein Teil für dich in diesem Bereich, sagt er. Sei bereit, Instruktion und Belehrung und Wegweisung anzunehmen, was diese Dinge betrifft. Denn die Zeit wird kommen, wo Menschen in Strömen suchen werden nach der wahren Heilungskraft Gottes. Die Finsternis nimmt zu, aber auch das Licht wird zunehmen, sagt der Herr. Finsternis wird zunehmen, in dem Sinne, dass offenbar werden wird, welche Möglichkeiten der Teufel anzubieten hat und welche Möglichkeiten von Gott sind. Und wenn die Leute das sehen, werden sie zu uns kommen. Halleluja. Und dann sollten wir vorbereitet sein. Dann sollten wir nicht unser Haupthaar kratzen und uns fragen müssen, Herr, was sollen wir jetzt tun? Wir sind nicht vorbereitet. Feuerwehr ist etwas Freiwilliges bei uns. Stimmt's? Da haben wir Berufsfeuerwehr, ja, wir haben auch Berufsfeuerwehr, aber wir haben keine Feuerwehrpflicht, Gott sei Dank. Amen. Ich hätte keine Lust, wirklich. Absolut null Bock, irgendwo in die Dorffeuerwehr zu gehen. Einmal in der Woche. Oh mein. Aber, weißt du, es gibt Dinge, wo es sich lohnt, sich dafür Zeit zu nehmen, sich einzusetzen, einen Abend dran zu geben oder auch zwei. Denn du wirst nützlich sein für deine Umgebung, wenn du in diesen Dingen wächst, sagt der Herr. Halleluja. Lass uns nun eine Zeit des Gebets haben, vielleicht so 5 Minuten, wo jeder von euch sich ausstreckt zum Herrn und den Herrn fragt und bittet um diese Gaben, Gaben der Heilung. Lass uns aufstehen zusammen. Die von euch, die aktuell oder chronisch oder wie auch immer.